Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von HPU & You. In diesem Podcast dreht sich alles um die Stoffwechselstörung HPU. Mein Name ist Sonja Schmitzer und bevor wir in medias res gehen, noch eine kurze Info vorab. Diese Folge wird gesponsert vom And You Shop. Hier bekommst du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Die folgenden Hinweise entstammen ausschließlich meiner eigenen Erfahrung und sie stellen keine medizinische Beratung dar. Wende dich für medizinische Fragen immer an den Arzt oder die Ärztin deines Vertrauens. Ich übernehme keine Haftung für Schäden, die aus den folgenden Informationen ergehen können. Hallo, schön, dass du da bist. In dieser Folge möchte ich mit dir über Bindemittel sprechen. Warum sind die überhaupt wichtig in der HPU-Therapie? Welches sind meine Lieblingsbindemittel? Und worauf solltest du bei der Einnahme besonders achten? Ja, zunächst stellt sich mal die Frage, warum braucht man das dann eigentlich? Wozu sind Bindemittel eigentlich gut? Zu Beginn der HPU-Therapie wird die Entgiftung oft ganz ordentlich angekurbelt und das geschieht hauptsächlich durch Vitamin B6. Denn die allermeisten HPUler haben ja zu Beginn einen wirklich ausgeprägten Vitamin B6-Mangel. Du kannst gerne nochmal nachhören, wie der genau gemessen wird, nämlich nicht im Vollblut. Da möchte ich jetzt aber an der Stelle nicht nochmal tiefer drauf eingehen. Und wenn man dann nach oft vielen Jahren des B6-Mangels mit B6 in der HPU-Therapie beginnt, dann wird die Entgiftung ganz ordentlich angekurbelt. Und hier braucht der Körper oft Unterstützung. Dabei ist natürlich in erster Linie wichtig, Leber und Galle zu unterstützen, denn beide sind sehr, sehr wichtig für die Entgiftung. Aber wir können noch weiter unterstützen, und zwar mit Bindemitteln. Bindemittel binden Schadstoffe im Darm, und zwar nur dort und nirgendwo anders. Sie können nämlich die Darmwand gar nicht überwinden. Ich weiß, viele stellen sich das erstmal so vor, wenn sie das Wort Bindemittel hören, wie so eine Art Polizeipatrouille. Ja, man schluckt irgendwas und diese Polizeipatrouille, die bewegt sich dann im Körper und sucht dort einfach nach Giftstoffen, die sie einsammeln und dann irgendwie nach draußen befördern. Das wäre natürlich ein idealer Zustand und das quasi wie so ein schönes HPU-Märchen, aber so ist es leider nicht. So ein Vehikel haben wir noch nicht und wir können uns aber trotzdem mit Bindemitteln unterstützen lassen, auch wenn sie nur in Anführungszeichen Giftstoffe im Darm binden. Warum das so sehr wichtig ist, erkläre ich dir jetzt mal ein bisschen genauer. Vielleicht hast du schon mal was vom enterohepatischen Kreislauf gehört. Also entero heißt ja der Darm, hepatisch hat irgendwas mit der Leber zu tun und offenbar gibt es da einen Kreislauf. Also es gibt einen Kreislauf, der Darm und Leber miteinander verbindet. Und du weißt ja, zur Verdauung von Fetten schüttet unsere Galle Gallensäuren aus. Die helfen dann im Darm, dass die Fette besser verdaut werden können. Und die Herstellung von diesen Gallensäuren, die ist für den Körper ziemlich aufwendig. Deshalb hat er da eine Art Recycling-Mechanismus entwickelt, damit er diese aufwendige Produktion nicht ständig wiederholen muss. Also das ist quasi wie so eine Art Energiesparprogramm des Körpers. So, diese Gallensäuren, die werden also recycelt und ja, dieser Kreislauf wird der enterohepatische Kreislauf genannt, weil nämlich die Galle zunächst von der Leber in den Darm abgegeben wird, um dort eben bei der Verdauung zu helfen. Und im Darm werden dann verschiedene Substanzen eben teilweise absorbiert und gelangen in den Blutkreislauf. So, und die im Blut zirkulierenden Substanzen, die kommen dann wieder zurück zur Leber. Das kann direkt geschehen oder auch über das Pfortadersystem. Und in der Leber können diese Substanzen dann erneut in die Galle ausgeschieden werden, um dann erneut im Darm ausgeschieden zu werden. Und dieser Prozess kann sich natürlich mehrmals wiederholen. Dadurch spart der Körper die Produktion von Gallensäuren. Und ja, das Blöde an der Sache ist quasi, dass wenn wir zu viele Gifte im Körper haben, dass die über dieses System immer und immer wieder ja neu in unseren Entgiftungsmechanismus reinstarten und so die Leber gnadenlos überlasten können. Also ist es wichtig, dass wir im Darm alles rausfischen, damit das nicht in die Leber gelangen kann. Und das ist genau der Job von Bindemitteln. Ja, Bindemittel fischen aus dem Darm alle möglichen Giftstoffe raus, die dort von Bakterien produziert werden oder die wir eben über die Nahrung zu uns genommen haben. Die binden diese Substanzen und führen sie dann einfach mit dem Stuhlgang nach draußen. Meine Lieblingsbindemittel sind Zeobend und Trinkmoor und diese beiden möchte ich dir heute mal ein bisschen genauer vorstellen und auch erklären, was sind die Unterschiede und wann macht was Sinn. Zeobend hat seine Stärken ganz klar im Binden von ungünstigen Metallen, wie zum Beispiel Quecksilber, Blei, Cadmium, Nickel, Aluminium und auch Chrom. Trinkmoor enthält viele Huminsäuren und die können besonders gut Umweltgifte binden, wie zum Beispiel Herbizide oder Fungizide und auch Histamin. Es gibt Huminsäuren auch in nicht natürlicher Form und dieses Präparat heißt Activomin. Ich möchte dir mal ein kleines Zitat aus der Deutschen Apothekerzeitung von 2006 vorlesen. Das ist ein kleiner Abschnitt aus einem Artikel, da geht es um Huminsäuren. Ich finde, da ist es ganz schön zusammengefasst, was Huminsäuren eigentlich können. Und möchte ich dir mal draus vorlesen. Die orale Gabe von Huminsäuren hat sich bei Verdauungsstörungen bewährt. Zwar ist die orale Anwendung von Huminsäuren am Menschen noch relativ selten, sie hat sich jedoch bei entzündlichen Darmerkrankungen als effektiv erwiesen, ohne dass Nebenwirkungen auftreten, auch nicht bei Applikation über mehrere Wochen. Huminsäuren stellen den Darm ruhig, sodass der Nahrungsbrei länger in ihm verbleibt und besser resorbiert wird. Die Stuhlfrequenz bei einer Colitis oder Diarrhoe, das ist also eine Darmentzündung oder Durchfall, nimmt ab und die Darmschleimhaut regeneriert sich schneller. Huminsäuren binden Viren und Bakterien sowie deren Toxine, die mit ihnen ausgeschieden werden. Infektionen verlaufen dadurch weniger aggressiv. Huminsäuren stimulieren auch das Immunsystem. Ja, und das Trinkmoor, das enthält eben neben vieler dieser Huminsäuren auch zusätzlich noch Gerbstoffe, die super gegen Entzündungen im Darm wirken. Zeobend ist, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Zeolit und Bentonit. Beides sind Gesteine. Und das Bentonit erfüllt hier den Zweck, dass es die Schleimhäute von Magen und Darm schützt. Wenn man nämlich Zeolit über einen längeren Zeitraum ohne das Bentonit einnimmt, dann kann es bei empfindlichen Personen auch mal zu Schleimhautreizungen von Magen und Darm führen. Und das kann man ganz gut mit dem Zeobend umgehen. Wie funktioniert die Bindung durch Zeolit und Bentonit eigentlich? Das ist ganz einfach. Du kannst dir diese Stoffe vorstellen wie ein Schwamm mit so kleinen Löchern. Und diese kleinen Löcher in dem Schwamm, die können eben kleine Moleküle binden und sie geben dafür andere kleine Moleküle ab. Also man nennt das Ganze einen Ionenaustausch. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das Prinzip gibt es zum Beispiel auch beim Entkalker, den man manchmal im Haushaltsbereich anwendet. Da gibt es auch Ionentausche. Also ein Ion kommt an und es werden quasi Plätze getauscht, das wird festgehalten und dafür gibt der Ionentauscher ein anderes Ion frei. Ja, und Zeolit und Bentonit, die können das eben sehr selektiv und die halten eben schädliche Stoffe wie zum Beispiel Blei oder Quecksilber, Cadmium, Aluminium und Nickel fest. Die werden in den Hohlräumen gebunden und in diesen Hohlräumen sitzen schon Mineralien, die werden dann im Tausch dafür freigegeben. Und diese Mineralien, die da schon drin sitzen, das sind zum Beispiel Calcium, Magnesium, Natrium und Kalium. Also das Positive an diesen Bindemitteln ist, sie halten nicht nur die ungünstigen Stoffe fest, sondern sie geben sogar noch was für den Stoffwechsel wirklich Nützliches dafür ab. Ja, du hast schon gehört, gebunden werden neben schädlichen Metallen auch das Chrom. Ja, beim Chrom müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, denn das brauchen wir auch zur Regulierung des Blutzuckerspiegels, zum Beispiel zur Verwertung von Kohlenhydraten. Also wenn du häufig Zeolit und Bentonit einnimmst, dann solltest du immer mal wieder ein Auge auf den Chromspiegel haben. Chrom ist normalerweise einfach bei der Mineralstoffanalyse im Vollblut mit dabei. Das braucht man also nicht speziell nochmal messen zu lassen. Ganz häufig erreicht mich die Frage, können Zeolit und Bentonit eigentlich auch Stoffe wie Vitamine oder Eiweiße oder Hormone oder nützliche Mineralien binden? Und hier gibt es tatsächlich einige wissenschaftliche Untersuchungen, es gibt Anwendungsbeobachtungen und auch zahlreiche praktische Erfahrungen von verschiedenen Therapeuten. Und es sind bisher wirklich keine negativen Auswirkungen auf den Vitamin- und Mineralhaushalt bekannt. Wie ich eben schon beschrieben habe, können Zeolit und Bentonit wirklich nur ganz selektiv kleinere Moleküle binden. Und Vitamine und Proteine und Hormone sind alles größere organische Verbindungen und die passen in diese kleinen Schwammstrukturen von Zeolit und Bentonit überhaupt nicht rein. Eine weitere ganz häufige Frage ist, muss ich eigentlich einen Abstand zu Nahrungsergänzungsmitteln halten, wenn ich Bindemittel einnehme? Und ich denke, du kannst dir die Antwort wahrscheinlich schon denken, denn ich habe es ja eben erklärt. Nein, das brauchst du nicht, denn wir nehmen ja Mineralstoffe zum Beispiel aus Nahrungsergänzungsmitteln nicht in einzelner gelöster Form zu uns, sondern diese Mineralstoffe, die sind immer an größere organische Moleküle gebunden. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wir nehmen Zink nicht als pures Zink ein im Nahrungsergänzungsmittel, sondern zum Beispiel als Zinkbisglycinat. Ja, da ist das Zink an zwei Glycinmoleküle gebunden und hat deshalb so eine große Struktur, dass es nicht vom Zeolit und Bentonit gebunden werden kann. Also brauchst du keinen Abstand zu Nahrungsergänzungsmitteln halten, auch wenn das immer wieder anders erzählt wird. Es stimmt einfach nicht. Und es nimmt so viel Stress aus der Einnahme, wenn man einfach alles gemeinsam nehmen kann. Es gibt auch einige Therapeuten, die haben das schon mal in der Praxis ausprobiert. Die haben auch Werte gemessen. Ich bin da immer wieder im Austausch mit Therapeuten. Und niemand hat jemals tatsächlich einen Unterschied gemerkt, ob jetzt jemand einen Abstand zu Bindemitteln hält oder nicht. Die Spiegel steigen trotzdem ganz genauso an. Es gibt die Vorsichtsmaßnahme der Hersteller, dass man einen Abstand zu Medikamenten einhalten soll. Der ist auch ganz wichtig und der sollte 2 Stunden betragen. Und du fragst dich jetzt sicher, ja, aber wie kann ich das denn jetzt bitte erklären? Man soll keinen Abstand zu Nahrungsergänzungsmitteln halten, aber zu Medikamenten. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Medikamente gibt es ja in einer riesen Bandbreite. Manche sind große Moleküle, andere sind kleine Moleküle. Man kann als Hersteller einfach nicht ausschließen, dass Zeobent irgendetwas bindet, was es vielleicht ja nicht binden soll im Falle eines Medikamentes. Und dann kommt natürlich die Haftung ins Spiel und hier möchten sich die Hersteller einfach absichern und das ist auch richtig und wichtig so. Das ist also eine reine Vorsichtsmaßnahme, aus der kann man aber nicht ableiten, dass Zeobent Arzneimittel bindet. Ja? So, eine weitere ganz, ganz häufig gestellte Frage ist, kann in Zeolit eigentlich Aluminium enthalten sein? Zeolite, die als Medizinprodukte zugelassen sind, wie zum Beispiel das Zeobent, das ich gerne benutze, enthalten keine Verunreinigungen. Denn wenn man als Medizinprodukt zugelassen ist, muss man extrem strenge Prozesse durchlaufen. Es gibt viele Laborkontrollen, man muss die Reinheit des Produktes nachweisen. Also Medizinprodukte werden noch strenger kontrolliert als Nahrungsergänzungsmittel. Und bei einem als Medizinprodukt zugelassenen Zeolit oder Zeobent oder Bentonit kannst du dir sicher sein, dass sich hier kein Aluminium rauslöst. Deshalb auch mein Rat, kauf kein billiges Zeolit irgendwo im Internet, das vielleicht nicht mal als zur Anwendung am Menschen zugelassen ist, denn hier kann man wirklich nicht sagen, wie hoch der Reinheitsgrad ist. Muss man Bindemittel eigentlich immer einnehmen oder sollte man das nur 2 bis 3 Mal kurweise im Jahr machen? Das sollte man tatsächlich von seinem Befinden abhängig machen. Für viele ist die Einnahme von dem Bindemittel eine wirklich tolle Unterstützung der Entgiftung. Die sagen, das bringt mir eine Entlastung, die ist für mich spürbar. Dann ist es durchaus sinnvoll, das Bindemittel auch ein bisschen länger einzunehmen. Andere spüren davon nichts. Am besten probierst du beide Varianten und entscheidest dann, wie oft und wie lang du das Bindemittel in deine spezielle Anwendungsroutine integrieren möchtest. Bei Kindern sind Bindemittel eigentlich noch nicht unbedingt nötig, denn die stabilisieren sich meist sehr, sehr viel schneller als Erwachsene und sind auch noch nicht so massiv belastet wie Erwachsene, die vielleicht schon Jahrzehnte mit einer unbehandelten HPU unterwegs sind. Was muss man sonst noch bei der Einnahme von Bindemitteln beachten? Ja, wichtig ist, diese Bindemittel immer langsam hochzudosieren, damit sich der Verdauungstrakt da auch dran gewöhnen kann. Bindemittel binden immer auch Wasser und können daher natürlich irgendwann auch zu Verstopfung führen. Wichtig ist deshalb immer, erhöhe die Trinkmenge und wenn die Verstopfung sich sehr doll bemerkbar macht, dann fahr die Dosierung deutlich runter oder mach eine Pause. Ist die Süßwasseralge Chlorella eigentlich ein geeignetes Bindemittel für HPUler? Auch diese Frage erreicht mich häufig. In meiner Erfahrung ganz klar nein. Und ich erkläre dir auch gerne, warum ich von Chlorella grundsätzlich abrate. Chlorella kann die Darmwand überwinden und im Stoffwechsel wirken und dort kann Chlorella Gifte binden, aber sie eben auch wieder loslassen und damit Gifte umverteilen. Und das kann oft zu wirklich massiven Beschwerden führen. Es gibt 2 dokumentierte Fälle von jungen Männern mit HPU, die nach der Einnahme von Chlorella bettlägerig wurden. Ja, und um so eine Umverteilung zu vermeiden, muss man Chlorella bis zur Sättigung einnehmen. Und das sind tatsächlich sehr große Mengen von etwa 80 bis 100 Presslingen am Tag. Und diese große Menge an Chlorella bereitet vielen HPUlern extreme Magen-Darm-Beschwerden bis hin zur Bewusstlosigkeit. Und das erzähle ich jetzt nicht nur so, weil es ein Einzelfall mal war, sondern wir haben eine Umfrage gemacht in der HPU&You-Facebook-Gruppe und die hat gezeigt, dass also wirklich ein Großteil der HPUler schon extrem negative Erfahrungen mit solchen Magen-Darm-Beschwerden bei der Einnahme von Chlorella gemacht haben. Ja, die beiden Gründe, die reichen mir eigentlich schon völlig aus, um grundsätzlich von Chlorella abzuraten, denn beides möchte niemand für sich erleben und wir haben einfach andere Methoden. Ich denke, das Wichtigste für HPUler ist, die körpereigene Entgiftung so gut aufzustellen, dass der Körper es selbst wieder schafft, Giftstoffe loszuwerden. Denn das kann er ja schon seit vielen, vielen Jahren meistens nicht mehr. Und ja, wenn wir einfach alle Entgiftungsphasen wieder auf Vordermann bringen, dann hat der Körper sehr, sehr gute Chancen, mit den Giften selbst klarzukommen. Natürlich sollten wir parallel auch dafür sorgen, dass wir einfach so wenige Giftstoffe wie nur irgendwie möglich aufnehmen. Das war meine kurze Zusammenfassung über die Bindemittel bei HPU für dich. Ich hoffe, sie war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuhören. Deine Sonja.